ARD. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dienstag, der 28. November 2023, früh am Morgen in Ivry-sur-Seine, ganz in der Nähe von Paris. Dunkel gekleidete Polizisten mit Waffen und Sturmhauben steuern eine Wohnung im Erdgeschoss eines Apartmentkomplexes an. Weiße Rollläden über Terrassenfenstern und Türe versperren die Sicht ins Innere. Die Polizisten stürmen die Wohnung. Sie suchen Gregorian Bivolaro, den sogenannten Guru der Yoga-Bewegung Atman. So ungefähr soll es sich abgespielt haben. Ein paar Stunden später ploppen auf den Handys von meiner Kollegin Christiane Havranek und mir Nachrichten auf von Aussteigerinnen. Wir stehen zu dem Zeitpunkt mit über einem Dutzend Frauen und Männern in Kontakt. Mehrere geben uns die Info, Gregorian Bivolaro wurde angeblich in Frankreich verhaftet. Sie wüssten das von vertrauten Quellen. Wir versuchen, die Nachricht zu checken, kontaktieren Polizei und Staatsanwaltschaft in Paris, holen uns so viele Infos wie möglich. Und dann, später am Tag, wird die Nachricht plötzlich überall in den französischen Medien verbreitet, auch in der Hauptnachrichtensendung.
Des femmes sous l'emprise de celui qu'elles appelaient Grieg. Une ancienne adepte raconte avoir subi des sévices sexuels.
Der Einsatz war erfolgreich. Die Polizisten haben Gregorian Bivolaro festgenommen. Auf den Fernsehbildern sieht man statt einer Tür nur noch Sperrholzbretter, die den Eingang verschließen. Versiegelt von der Polizei. Darauf steht auf Französisch Wohnung GB und eine Liste mit Straftaten. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Vergewaltigung, Menschenhandel, Vertrauensmissbrauch von Schutzbefohlenen und Entführung in einer organisierten Bande. Neben Bivolaro kommen noch 40 weitere Verdächtige in Polizeigewahrsam, alle mit rumänischer Staatsbürgerschaft, erfahren wir später von der Pariser Staatsanwaltschaft. Und 58 Frauen seien bei den Hausdurchsuchungen gefunden worden, die meisten aus Rumänien, aber auch aus anderen Ländern, zum Beispiel eine Frau aus Deutschland, eine aus Argentinien und eine aus Amerika. In Medienberichten heißt es, dass die Frauen befreit wurden. Und dass sie vorher unter beengten Verhältnissen und bedauernswerten Hygienebedingungen eingesperrt waren. In der Hauptnachrichtensendung des großen französischen Fernsehsenders TF1 spricht ein Nachbar von Bivolaro in einem Interview, anonym.
Une fois, on a vu une femme les yeux bandés qui prenait par le bras qui la montait chez lui. On n'a jamais estimé, c'était, ça avait l'air grave.
Der Mann sagt, einmal haben wir eine Frau mit verbundenen Augen gesehen, aber wir haben nie vermutet, dass es was Schlimmes ist. Interessante Nachbarschaft. Auch wir berichten im Bayerischen Rundfunk über die Festnahme des sogenannten Yoga-Gurus. Die Aussteigerinnen, mit denen wir Kontakt haben, halten uns währenddessen auf dem neuesten Stand. Hier zum Beispiel Nathalie via Sprachnachricht. Sie hat von Insidern die Info bekommen, Bivolaro sei in Untersuchungshaft.
Hallo, so, also Bivolaro ist jetzt in Pre-Trial Detention, also er kommt jetzt nicht raus. Das ist halt schon mal mega gut. Also da hatte ich ja so ein bisschen Angst, dass er sich da jetzt irgendwie wieder rauswurschtelt. Aber jetzt, das ist schon mal sehr erleichternd irgendwie.
Irgendwann ist es dann offiziell. Der Haftrichter hat Untersuchungshaft für Gregorian Bivolaro und 5 weitere Personen angeordnet. Führende Mitglieder der Bewegung, heißt es in einigen Berichten. Und Bivolaro drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis. Also wenn die Ermittler die Vorwürfe bestätigen können und er verurteilt wird. Erstmal gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Die rumänische Yogaschule MISA, die Bivolaro gegründet hat, veröffentlicht kurze Zeit später ein Pressestatement. Die Anschuldigungen seien unbegründet. Außerdem heißt es da, die Frauen, die befreit wurden, seien gar keine Opfer, höchstens Opfer eines angeblich brutalen Vorgehens der französischen Polizei. Keine von ihnen betrachtete sich als ausgebeutet, missbraucht, gehandelt oder als Opfer einer Vergewaltigung. Ganz am Ende unserer Recherche werden wir die MISA-Pressesprecherin interviewen. Sie wird auf Englisch sagen, sie habe null Zweifel, dass Bivolaro unschuldig ist. Christiane und ich fragen uns in diesen Tagen immer wieder, was macht diese Verhaftung mit den Aussteigerinnen? Was fühlt das auf in Nathalie und in Lies? Und wie geht's weiter mit Bivolaro? Das hier ist Seelenfänger, Staffel 4, Toxic Tantra. Ein Podcast von Christiane Havranek und mir, Katja Peisen-Petersen. Folge 2: Holy Guru. Wir wollen in dieser Folge von Seelenfänger herausfinden, was Nathalie und Lies in die Yoga-Bewegung reingezogen hat. Wie es passieren konnte, dass sie am Anfang einfach nur Yoga und Tantra machen wollten und sich am Ende selbst nicht mehr gekannt haben. Nathalie, die auf der Insel in Thailand, sie erzählt uns ihre Geschichte per Teams.
Jetzt läuft's, okay.
Nathalie nimmt uns mit dahin, wo wir ihre Geschichte in Folge 1 verlassen haben, nach Rishikesh in Indien. Hier ist sie in die Yoga-Bewegung geraten, die auf Gregorian Bivolaro zurückgeht. Hier hat sie Yoga gemacht und Tantra, am Angel Walk teilgenommen und auf ihren Guru meditiert. Und hier hat sie auch den gut aussehenden Australier Jasper kennengelernt und sich in ihn verliebt. Aber jetzt, im April 2020, ist alles auf einen Schlag vorbei. Denn auf einmal ist da Corona. Nathalie sitzt alleine in ihrem Hostel und macht die Yogastunden online. Aber irgendwann hält sie es dann nicht mehr aus. Und ihre Eltern machen Stress. Also fliegt sie heim nach Deutschland, zu ihrer ziemlich besorgten Mutter.
Also ich weiß noch den ersten Tag, als ich nach Hause gekommen bin, da hatten wir so einen riesen Streit.
Erstmal muss aus Nathalies Mutter alles raus, die ganzen Sorgen, die sie sich um ihre Tochter gemacht hat, als die irgendwo in Indien saß und um sie herum Corona grassierte. Und jetzt, als Nathalie endlich zurück ist, wird ihrer Mama bewusst, diese Yoga-Gruppe in Indien hat ihre Tochter verändert.
Auf einmal bin ich komplett anders, als ich vorher war, weil vorher war halt nichts Spirituelles, gar nichts in die Richtung. Und auf einmal war ich halt so, wow, komplett auf links gedreht irgendwie.
Da ist zum Beispiel die Sache mit dem Fleisch. Ihre Tochter, die vorher ständig Hühnchen gegessen hat, weil sie Bodybuilding gemacht hat, die ist jetzt auf einmal vegetarisch unterwegs. Ist erstmal nichts Dramatisches, im Gegenteil. Aber es gibt noch mehr Veränderungen. Und die wundern Nathalies Mutter nicht nur, nein, die alarmieren sie. Statt rauszugehen und wieder in ihr ganz normales Alltagsleben einzutauchen, zieht sich ihre Tochter in ihr Zimmer zurück. Sie macht da Yoga, stundenlang. Und zusätzlich Online-Unterricht bei der Schule in Rishikesh. Außerdem fastet sie jetzt auch noch, jeden Sonntag, um ihren Körper und ihre Seele zu reinigen. Einmal isst sie sogar 10 Tage am Stück nur Körner.
Das war für meine Mama auch so ein bisschen so, geht's dir gut? Ja, also es war schwierig. Das war schwierig für sie so zu verstehen.
Tatsächlich ist Nathalie in ihren Gedanken vor allem bei der Yogaschule und bei ihrem Freund Jasper. Der hat Indien jetzt auch verlassen. Zusammen mit ein paar anderen Schülern aus der Yogaschule ist er nach Rumänien geflogen. Da, in Rumänien, liegen die Ursprünge der Yoga-Bewegung Atman. Da ist die Schule, mit der alles anfing. Und darum packt sie ihre Koffer und wartet darauf, dass in Deutschland die Flieger wieder starten.
Dann bin ich halt die erste Maschine, die es gab, war für mich dann halt so ab nach Rumänien.
Nathalie wird nach Rumänien fliegen, um dort zu leben. Diese Entscheidung wird sich als verhängnisvoll erweisen. Und ihr Guru, der wird eine ganz zentrale Rolle dabei spielen. Der Guru. Immer wieder der Guru. Das hier ist ein YouTube-Video von einer Art Misa-Fankanal von Mr. Leonte. Wir sehen da kitschige Bilder von Wellen, in denen sich das Sonnenlicht spiegelt. Frauen, die sich an den Händen halten und im Kreis drehen. Dann sind da auch noch katholische Heiligenbilder reingeschnitten. Und über allem ist da Gregorian Bivolaro, seine Stimme. Er lobpreist die Wohltaten der Segnungen. The Art of Blessing by Gregorian Bivolaro.
Gli effetti delle cari apparsi chiar si intensificano dopo binecuvântare sunt complexe.
Die Auswirkungen, die nach einer Segnung auftreten und sich im Laufe der Zeit noch verstärken, sind komplex und vielfältig. Manche von ihnen halten Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre an.
Als Christiane und ich mit unseren Recherchen anfangen, da wissen wir schon, dass er auf der Interpol-Liste steht, wegen schweren Fällen von Menschenhandel. Darauf stehen 10 Jahre Freiheitsstrafe. Und wegen sexuellem Missbrauch. Dieser Tatvorwurf ist allerdings verjährt. Aber wir wissen auch, dass er bei seinen Anhängern immer noch verehrt wird. Fotos von ihm, eingerahmt, hängen in mehreren Yogaschulen, erzählen uns Aussteigerinnen. Bei unserer Schnupperstunde in Berlin haben wir es selbst gesehen. Ein gerahmtes Foto hing da von Gregorian Bivolaro, umringt von den Bildern anderer spiritueller Lehrer, Jesus Christus zum Beispiel. Was ist nur los mit diesem Guru, wie ihn viele nennen? Warum wird er von seinen Anhängern so verehrt, obwohl er seit Jahren international zur Fahndung ausgeschrieben ist? Gregorian Bivolaru wächst in den 50er Jahren in Rumänien auf. In den 60ern kommt Nicola Ceausescu an die Macht. Ein skrupelloser Diktator, der sich selbst riesige Prachtbauten errichten lässt, während sein Volk hungert. Ceausescus Geheimdienst, die Securitate, lässt alle brutal verfolgen, die anders denken. Gregorian Bivolaru ist einer dieser Unangepassten, so lesen wir das im Internet nach. Er macht schon Yoga, als in Rumänien kaum jemand weiß, was das ist. Schon als 15-Jähriger liest er Bücher auf Englisch und Französisch über Parapsychologie, Sexualwissenschaften und esoterische Traditionen. Das schreibt ein Yogalehrer der Bewegung und er soll 8 bis 9 Stunden Yoga am Tag gemacht haben. Mit 18 unterrichtet er das dann auch. Aber irgendwann muss er das heimlich machen, denn Yoga wird 1982 in Rumänien verboten. Bivolaru wird mehrmals verhaftet und sogar in die Psychiatrie gesteckt, so wie viele andere Regimekritiker auch. In einem Fernsehinterview spricht er darüber, wie er verfolgt wurde. Er sagt da, er habe der Securitate immer gesagt, dass die Vorwürfe gegen ihn nicht wahr seien. Ein echtes Fundstück für uns ist ein Dokumentarfilm über Gregorian Bivolaru von 1995, auch wieder gepostet bei Mr. Leonte. Bivolaru erzählt da nämlich eine echt abenteuerliche Geschichte davon, wie er aus der Gefangenschaft der Securitate fliehen konnte.
Tatsache ist, dass ich ganz alleine meine Flucht aus dem Gefängnis der Securitate organisiert habe, aus dem, soweit mir hinterher gesagt wurde, niemand je geflohen war. Tatsache ist, dass mir die Yoga-Prozeduren dabei sehr geholfen haben. Und durch die Kombination bestimmter telepathischer und hypnotischer Prozeduren war ich in der Lage, diese Leistung zu vollbringen.
Das ist seine Version. Das hier ist die Revolution von 1989. Die Menschen in Bukarest rufen auf den Straßen Freiheit, Freiheit. Ceausescus Regime bricht zusammen. Und Bivolaru wird jetzt von seinen Anhängern gefeiert, als einer, der sich einsetzt für Spiritualität und freies Denken. Kurz danach, 1990, gründet er MISA, die, so heißt sie offiziell, Bewegung für spirituelle Integration in das Absolute. Das ist die erste Schule der Yoga-Bewegung, die, mit der alles beginnt. In den 90ern ist die in Rumänien richtig groß. 40 Ashrams sollen es alleine in Rumänien gewesen sein und sie expandiert in andere Länder. Im YouTube-Video einer rumänischen Lokalzeitung von 2017 lobt Bivolaru sich und seine Schule. Es ist eine Art Pressestatement.
Ich bin mit dem Verlauf der Tätigkeiten in der Yogaschule MISA zufrieden. Sie ist die größte Yogaschule in Europa und expandiert stetig.
Bivolaru gilt bei seinen Anhängern auch heute noch als Weiser, als Erleuchteter, als spiritueller Lehrer. Und wegen seiner Vergangenheit eben auch als einer, der schon immer zu Unrecht verfolgt wurde, aus politischen oder religiösen Gründen. Das denken seine Anhänger auch 2004 noch. Da zeigt irgendjemand Bivolaru an, weil er eine sexuelle Beziehung mit einer minderjährigen Yogaschülerin haben soll. Bivolaru sitzt kurz in Haft, wird dann aber entlassen, setzt sich ins Ausland ab und taucht unter. Er bekommt sogar politisches Asyl von Schweden. Die Behörden haben sich mit einigen seiner Anhänger unterhalten und sind der Meinung, ja richtig, Bivolaru wird wegen seiner religiösen Überzeugung verfolgt. Erst später, 2013, wird er in Rumänien wegen Sex mit einer Minderjährigen zu 6 Jahren Haft verurteilt. Er ist aber nicht im Land. Als gegen Bivolaru ermittelt wird, da hat er einen Anwalt, von dem wir immer wieder im Internet lesen. Sein Name ist Mihai Rapcsa. Das Interessante an ihm, Er war offenbar selber Anhänger der Bewegung, hat sich mittlerweile aber losgesagt und postet auf seinem Blog Warnungen vor der Schule. Er ist immer noch Anwalt und er lebt in Bukarest. Wir schreiben ihn an. Vielleicht hat er Unterlagen von damals, Notizen, irgendwas, das uns weiterhelfen kann. Während wir auf eine Antwort von ihm warten, sprechen wir mit Natalie, die auf der thailändischen Insel lebt. Wir wollen mehr wissen zu ihrer Zeit in Rumänien. Wir sind wieder per Teams mit ihr verbunden. Natalie erzählt uns, dass niemand in der Schule eine große Sache gemacht hat aus der Interpol-Liste mit Bivolaru drauf.
Also jeder weiß, dass er sich halt versteckt, dass er verfolgt wird. Das ist total so common knowledge irgendwie.
Natalie wird, genau wie anderen Yogaschülern, erzählt, dass Bivolaru aus politischen Gründen verfolgt werde, so wie damals im Kommunismus. Und dass dabei ziemlich böse Mächte im Spiel seien.
Weil er natürlich ganz, ganz viel Gutes zu dieser Erde bringen will und natürlich dann alle Dämonen, ne, wieder irgendwie loslegen und ihn dann verfolgen und dann die Dämonen natürlich auch alle Leute irgendwie infiltrieren und dann anfangen, ihn zu verfolgen.
Die Dämonen. Damit rechtfertigt die Schule so einiges.
Deswegen muss er sich jetzt halt verstecken. So, es ist nicht, weil er wirklich irgendwas falsch gemacht hat oder so, sondern weil das alles nur die Dämonen sind, die ihn halt davon abhalten wollen, Gutes zu tun.
Okay, der Dämonen-Story kann Natalie von Anfang an nicht wirklich was abgewinnen. Dafür ist sie einfach zu abgeklärt. Eigentlich ist Natalie, als sie in Bukarest angekommen ist, das ganze Guru-Zeug ziemlich egal. Sie will einfach nur bei ihrem Freund sein und Yoga machen, in dieser tollen Gemeinschaft. Nur andere sprechen jetzt immer öfter von Greek, sagt sie.
Oder wurde mir halt auch gesagt, ja, mach mal irgendwie jetzt eine tägliche Meditation mit seinem Bild halt.
Natalie kriegt Fotos in die Hand gedrückt, mit Bivolaru drauf. Sie legt sie vor sich ab und schaut das erste Foto an. Bivolaru, ein für sie vollkommen fremder Mann, blickt ihr da mit einem sanften Lächeln entgegen. Natalie versucht, sich ganz in Ruhe mit ihm zu connecten.
Das war, wo ich auch jetzt denke, so... Boah, ging gar nicht.
In dem Mann, in dem andere ihren Guru sehen, sieht Natalie nur einen unattraktiven alten Typen mit Schlafzimmerblick und weißen Haaren.
Also da habe ich tatsächlich, als ich diese Meditation gemacht habe, so Probleme mit gehabt. Also ich war so, boah, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und es ist alles, also wo ich tatsächlich wirklich sauer wurde. Also richtig so, boah, ich habe da keine Lust zu...
Natalies Yoga-Lehrer versuchen, sie von dieser Meditation auf Bivolaru zu überzeugen, erzählt sie.
Das wurde mir dann natürlich auch erzählt, so ja, das ist alles nur ein spiritueller Test. Wenn du da irgendwelche Probleme mit hast, mit diesem ganzen Guru-Gedöns und mit ihm, spiritueller Test. Das sind die Dämonen, die dich davon abhalten wollen, mit deinem Guru in Kontakt zu kommen.
Für Sektenexperten ist das eine Red Flag. Ein Merkmal, auf das man aufpassen sollte. Leute mit Macht manipulieren andere so, dass sie sich selbst, ihrer eigenen Intuition, nicht mehr vertrauen. Man nennt das auch Gaslighting. Natalie glaubt zwar immer noch nicht an die Dämonen, aber bei den spirituellen Tests beißt sie an. Diese Theorie kennt sie aus ihren Tantra-Kursen. Also, das Leben hält diverse Tests für einen bereit. Entweder man meistert sie und steigt eine Stufe auf, oder eben nicht und man stürzt ab. Ist die Meditation auf Bivolaru für Natalie am Ende auch so ein Test?
Wo ich jetzt im Nachhinein, das war voll meine Intuition, so, das ist alles Bullshit. Und dann habe ich es halt irgendwann aufgegeben. Also ich war dann so, boah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, es funktioniert eh nicht.
Natalie schiebt Bivolaru beiseite und macht jetzt erstmal das, wofür sie hierher nach Bukarest gekommen ist. Sie macht Yoga, sie macht Tantra, sie meditiert, sie ist mit den Leuten aus der Yogaschule unterwegs und sie trifft sich mit ihrem Freund Jasper. Eine Weile geht das gut. Aber dann findet Natalie was raus. Etwas, das alles für sie verändern wird. Sie erfährt, Jasper, der ist nicht nur mit ihr zusammen. Er hat schon ganz lange noch eine andere Freundin. Eine aus der Schule.
Als ich dann rausgefunden habe, dass er mit jemand anderem zusammen war, die ganze Zeit, das war mein spiritueller Test. Also da dann nicht zu sagen, okay, das war's, Hase, see you never, so. Das war mein Test.
Schon wieder ein Test.
wo mir dann die ganze Zeit vorgehalten wurde, so, ja, und wenn du irgendein Problem hast, sind nur die Dämonen. Und du musst es einfach loslassen.
Als Natalie das über Teams erzählt, muss Christiane nachhaken.
Und, wer hat es gesagt?
Ich meine, er auch. So, Jasper war da halt total drin. Also hat dann halt alles gerechtfertigt, so nach dem Motto, ja, ist alles dein Kram. Also unsere Lehrer auch die ganze Zeit, da sind dann halt auch so die Grenzen so ein bisschen komisch, dass du halt mit deinen Beziehungsproblemen dann auch immer zu deinen Yoga-Lehrern gehst und halt sagst, ja, und jetzt gerade passiert das und das. Und dann, ja, deren Input ist dann halt auch immer so, ja, es ist halt alles dämonisch und göttlich und bla bla, also hardcore.
Ja, Natalie geht auch mit ihren Beziehungsproblemen zu ihren Yoga-Lehrern. Die vertreten die Lehre, dass die Freiheit einer offenen Beziehung gut sei für die spirituelle Entwicklung. Eifersucht habe da nichts zu suchen. Also raten Natalies Yoga-Lehrer ihr, die Eifersucht mit verschiedenen Übungen zu überwinden. Mit Yoga, mit Meditation und so weiter. So sehr sie es auch versucht, Natalie kommt nicht klar damit, sich Jasper mit einer anderen zu teilen. Die Eifersucht frisst sie schier auf.
Als es mit Jasper dann wirklich bergab ging, da wurde mir dann natürlich wieder gesagt, weil ich ja so viele Probleme hatte jetzt, dass er mir ja so helfen könnte.
Er ist Bivolaru, der spirituelle Lehrer, ihr Guru, der Typ von der Interpol-Liste, der Typ, auf den sie nicht meditieren kann, so sehr sie es auch versucht, weil sich alles in ihr gegen ihn sträubt. Ausgerechnet der soll ihr jetzt helfen? Natalie ist verzweifelt. Sie will ihre Beziehung retten.
Und da bin ich dann irgendwann tatsächlich auf den Trichter gekommen, so, okay, ja, jetzt schreibe ich ihm einen Brief.
Sie setzt sich hin und schreibt Bivolaru, ob er ihr dabei helfen könne, ihre Eifersucht zu überwinden. Ob er irgendwelche Tipps für sie habe. Zu diesem Brief legt sie auch noch ein Foto von sich bei, ein Selfie von ihrem Gesicht. Das, hat sie gehört, brauche Bivolaru, um ihre Aura zu lesen. Wir werden noch öfter übers Auralesen stolpern. Am besten kann Bivolaru das nämlich offenbar, wenn Frauen nur noch Bikinis anhaben oder nackt sind. Als Natalie mit ihrem Brief an ihren Guru fertig ist, übergibt sie ihn Frauen in der Yogaschule, erzählt sie uns. Sie hofft, dass er ihr antwortet. Ihr habt's ja selbst gehört. Natalie auf der Insel in Thailand nimmt uns sehr tief rein in ihre Erlebnisse aus der Yogaschule. Sie erzählt uns sogar von ihren Tagebucheinträgen. Sie wirkt total abgeklärt, so als habe sie das, was war, schon hinter sich gelassen. Bei Lise ist es ganz anders. Wir haben sie in Folge 1 getroffen. Sie ist die mit dem geraden Rücken auf der roten Fließdecke im Park. Wir werden gleich mit ihr in einen Austausch gehen, an dessen Ende wir uns wirklich Sorgen um sie machen. Lise hat bisher nur Andeutungen zu ihrer Zeit in der Schule gemacht. Aber als wir sie zum Thema Guru befragen wollten, da hat sie zugemacht. Kurz nach unserem Treffen mit ihr im Mai 2023, da schickt sie uns Sprachnachrichten. Und sie erklärt uns darin, was sie abhält, mit uns zu sprechen.
So, was bei mir halt abgeht, ist die normalen Medien, die Medien von Satan, die Medien vom allgemeinen Volk. Also das schwingt alles irgendwie mit. Also ihr gehört halt zu der Sparte und vor denen soll man sich irgendwie hüten. Also das habe ich irgendwie übernommen.
Christiane versucht, Zugang zu Lies zu bekommen und sie wieder zu einem Treffen zu bewegen.
Ich gebe es offen zu, es ist jetzt die 5. Sprachnachricht, glaube ich, die ich anfange an dich, weil ich ganz arg überlege, wie ich die richtigen Worte finde, ohne dass ich sozusagen ja was falsch sage oder so. Vielleicht können wir ja doch noch mal miteinander sprechen, weil dann ja dann sehe ich einfach gleich mehr an deinem Gesicht, auch wenn ich vielleicht was sag, was irgendwie blöd rüberkommt.
Aber Lise will sich erstmal nicht mehr persönlich mit uns treffen, auch nicht per Videoschalte, und telefonieren will sie auch nicht. Das Einzige, was für sie okay ist, sind Sprachnachrichten. Denn auf die, sagt sie, kann sie jederzeit und in Ruhe antworten.
Ein Teil von mir glaubt daran, dass es heilig ist. Und wenn ich jetzt mit euch connecte und mit euch spreche, fühlt sich das auch teilweise so an, als ob ich euch auch einweihen würde in bestimmtes Wissen. Und deswegen fühle ich mich gerade wie eine total erbärmliche Verräterin.
Wir checken erst jetzt so richtig, was das heißt, dass Lise immer noch dabei ist, auszusteigen. Sie wandelt noch zwischen den Welten, sagt sie auch selbst. Also zwischen der Welt der Yogaschule und unserer normalen Welt. Sie glaubt nach wie vor an Sachen, die ihr offenbar in der Schule eingetrichtert wurden.
Je mehr ich mich integriert habe in diese Gemeinschaft, habe ich auch immer mehr deren Denkweise übernommen, deren Sprechweise, deren Slang, diese Worte, die dort benutzt werden, die Gewohnheiten, die Haltung, die innere Haltung und ein Weltbild habe ich halt übernommen. Und was halt auch da mir mitgegeben wurde, war so ein gewisser Ruf nach Geheimhaltung.
Geheimhaltung. Und jetzt redet sie mit Christiane, einer Vertreterin der Medien vom Satan.
Ich habe auf jeden Fall auch eine innere Stimme, die sagt, das ist jetzt dein letzter Test. Und jetzt wirst du sozusagen geprüft, ob du wirklich irgendwie diesen Aufruf nach Geheimhaltung, ob du das wirklich einhältst. Und das tust du gerade nicht.
Vielleicht will sie auch deshalb aus diesem schlechten Gewissen heraus unbedingt darauf hinweisen, dass sie ja auch Gutes erlebt hat in der Yogaschule.
Ich habe auch sehr viele schöne und positive Blicke, besonders auf Weiblichkeit, bekommen. Ich habe einen sehr schönen Blick auf mich bekommen. Ich habe auch ganz viel Mut bekommen, eine gewisse Sinnlichkeit und weibliche Sexualität auch mir zu erlauben, auszuleben und auszustrahlen. Und ich merke auch richtig im Kontakt mit anderen Frauen, die merken, dass ich so ein Funkeln oder sowas habe. Und ich merke, die möchten das auch haben.
Dieses Ambivalente, ne, dass du auch Gutes erfahren hast, das haben jetzt auch schon ganz viele uns erzählt. Aber das, was ich jetzt eben versuche, so herauszuarbeiten letztendlich, ist ja sozusagen, was sind die Punkte, wo es kippt, wo Menschen einfach sich nicht mehr gut damit fühlen.
Christiane kriegt immer mehr Sprachnachrichten von Lise. Manchmal 20 an einem Tag, dann wieder eine Woche gar keine. Mal sind es nur ganz kurze, schnell aufgenommen auf dem Weg zum Bus oder in der Bahn. Dann wieder richtig lange, 20 Minuten, intensiv. Lise spricht da fast schon zu sich selbst, bei einem Spaziergang im Park oder zu Hause. Es wirkt dann wie ein Audiotagebuch.
Ich bin mit der Intention in diese Yogaschule gegangen, dass ich noch gesünder werden möchte, noch stärker, noch stabiler. Und letztendlich ist daraus echt so ein krasser Scheißhaufen entstanden. Und ich bin derartig verwirrt und ich fühle mich wie nach einem Autounfall und bin in mir vollkommen eingequetscht und auch bis ganz tief in meine Seele so verletzt und enttäuscht, aber vor allem wirklich so eine ganz tiefe Verwirrung.
Wir merken, dass Lise wirklich viel zu sagen hat, sagen will, aber es bleibt bei diesen Andeutungen. Sie steckt drin im Struggle zwischen, breche ich meinen Schwur und mein Schweigen? Kann ich den Medien wirklich trauen? Und auch das wird uns jetzt erst so richtig bewusst, Lise hat Angst. Angst vor den Leuten aus der Yogaschule.
Weil die wirklich viel Macht auch haben mittlerweile. Die haben weltweit Schulen. Die sind wirklich professionalisiert in ihrem Tun und ich bin allein. Ich bin an nichts und niemanden angebunden. Ich habe keinen Arbeitgeber oder so, der hinter mir steht und mich unterstützt, sondern ich bin alleine.
Lise hat vor allem kein Geld für einen Anwalt. Auch darum geht's hier. Sie hat Angst davor, verklagt zu werden, wegen Verleumdung. Lise Angst ist berechtigt. Im Jahr 2018 haben Kollegen von uns einen kurzen Fernsehbericht über Gregorian Bivolaro und die Yoga-Bewegung gesendet. Und zack war's da, ein Anwaltsschreiben. Aber der gerichtliche Antrag wurde zurückgewiesen. Der Bayerische Rundfunk hatte keinen Fehler gemacht. Nur es hat uns gezeigt, auch jetzt könnten Mitglieder der Yoga-Bewegung Druck auf uns machen, uns mit Klageandrohungen an der Berichterstattung hindern wollen. Und Aussteigerinnen am Sprechen, so wie Lise.
Und dann schweige ich und dann bleibe ich mit diesem Riesenbatzen an Scheiße, die ich erlebt habe, alleine. Und es passiert nichts und es wiederholt sich sogar.
Es geht Lies nicht nur um sich selbst. Sie macht sich auch Sorgen um alle, die auch jetzt noch an diese Yogaschulen geraten.
Die Türen stehen weit offen, die verbreiten sich immer weiter und immer mehr junge Menschen latschen da rein. So, und das ist meiner Meinung nach nicht haltbar. Es ist unmöglich. Und ich sehe da dringenden Handlungsbedarf, das zu stoppen.
Aber was genau hat Lies nur erlebt in dieser Schule, die zur Deutschen Akademie für traditionelles Yoga gehört? Je länger sich Lies und Christiane Sprachnachrichten schicken, je vertrauter sie miteinander werden, desto mehr wird uns klar, was sie erlebt hat, das hat sie ganz tief drinnen verletzt.
Also mein Weg, seitdem ich da nicht hingehe, ist wirklich übelst steinig. Eigentlich brauche ich gerade einfach nur einen Safe Space, wo ich weinen kann, wo ich mich ausruhen kann und wo irgendjemand mich deprogrammiert und mir sagt, hör zu, das und das und das und das, was die dir da reingetrichtert haben, jetzt jahrelang, ist absoluter Bullshit, es ist nicht die Wahrheit.
Lies hat schon so jemanden, der ihr versucht zu helfen. Sie geht in Therapie. Aber sie bräuchte eigentlich noch viel mehr Hilfe. Hilfe in allen möglichen Lebensbereichen.
Und ich bräuchte, dass mir das jeden Tag jemand sagt, dass jemand die ganze Zeit neben mir ist und mir irgendwie aus diesen scheiß verfickten Filmen irgendwie raushilft. Aber ich kann nicht, weil ich damit beschäftigt bin, dass ich Geld brauche, um meine Miete zu bezahlen, um meine Rechnungen zu bezahlen, um was zu essen zu haben. Ich habe seit Ewigkeiten ständig kein Geld für Essen. Ich habe seit Ewigkeiten immer Hunger. Und es ist immer wieder ein scheiß Wunder, dass ich überhaupt noch lebe und dass ich diese ganze Scheiße überlebt habe.
Es ist vielleicht sogar auch ein kleines Wunder, dass Lies nicht einfach zurück ist zu ihrer Yoga-Bewegung, so wie viele andere Aussteiger von sektenartigen Gruppierungen das tun. Sie gehen zurück zu ihrer Gruppe, weil sie einfach zu viele Schwierigkeiten haben, in ihrem neuen Leben wieder Fuß zu fassen. Weil ihnen ein soziales Netz fehlt, Arbeit oder Stellen, an die sie sich wenden können. Aber dann, nach all den Sprachnachrichten zwischen Lies und Christiane, ist es irgendwann doch soweit. Lies fasst Vertrauen zu uns. Und sie will sich nochmal treffen. Persönlich. Wir wollen natürlich möglichst alles über diese Yoga-Bewegung erfahren und mit so vielen Menschen wie möglich über ihre Erfahrungen sprechen. Also kontaktieren wir reihenweise Praktizierende. Wir suchen sie in betroffenen Foren, über Social-Media-Gruppen, über Berichte in anderen Medien und zwar weltweit.
Was schon mal echt krass ist, ist, an wie viele Standorte die weltweit haben. Und ich finde, gerade in Europa ist richtig, richtig viel.
Spanien,
genau.
Frankreich, Italien, Ungarn,
Großbritannien, Island, Skandinavien, in Oslo, in Stockholm, Athen sogar.
Und was noch dazu kommt, in fast jedem Land heißt die Bewegung anders, ist eigenständig organisiert. Was alle gemeinsam haben, sie berufen sich auf die gleiche Lehre, nutzen das gleiche Kursmaterial.
Also sie haben sich gegen die McDonald's-Strategie entschieden, wo man überall auf der Welt den gleichen Namen hat, sondern heißen überall anders. Und das macht es natürlich auch so schwierig zu wissen, dass das alles zusammengehört letztendlich.
Wochenlang wühlen wir uns durch Webseiten und Videos der Yogaschule. Wir sprechen mit Aussteigerinnen aus Finnland, Rumänien und Deutschland. Frauen, die sich nicht kennen und deren Erlebnisse in der Yogaschule doch ganz ähnlich klingen. Wir versuchen, ihre Geschichten besser nachzuvollziehen. Fragen alle, ob sie noch irgendwelche Unterlagen haben. Einige schicken uns zum Beispiel das geheime Unterrichtsmaterial, Rechnungen, Bivolaro-Meditationskarten oder ihre Flugtickets nach Paris. Andere haben gar nichts mehr, außer ihre Erinnerungen und Albträume. Und dann, während wir die Hintergründe recherchieren und Quellen durchforsten, bekommen wir auf einmal eine E-Mail aus Bukarest. Die Mail ist von Mihai Rapcha, der, den wir angeschrieben haben. Er kennt Bivolaru persönlich. Er war sein Anwalt und er will sich mit uns treffen. Das war Holy Guru, die zweite Folge von Seelenfänger, Toxic Tantra. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann geht doch auf Abonnieren, schreibt einen Kommentar und gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Wenn ihr selbst aus einer Sekte aussteigen oder anderen Menschen dabei helfen wollt, dann haben wir eine Liste mit Beratungsstellen und Hilfsangeboten für euch. Den Link haben wir in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr auch weiterführende Infos zu dieser Folge. Seelenfänger Toxic Tantra ist ein Podcast von mir, Katja Peisen-Petersen und Christiane Havranek. Danke an Lena Wahlbrun, Ann-Kathrin Wetter und Anke Richter. Grafikdesign Anna Hunger. Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann. Redaktion Pia Dangelmeier, Till Ottlitz und Sabine Winter. Toxic Tantra ist eine Produktion der Redaktion Religion und Orientierung, des Investigativteams BR Recherche und des BR Storyteams für den Bayerischen Rundfunk 2024. Noch ein Podcast-Tipp von mir. Im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben nimmt Michael Steinbrecher uns mit auf die Lebensreise seiner Gäste. Oft geht es um Themen, die in unserer Gesellschaft präsent sind, aber mehr Beachtung verdienen. Sei es vom Leben mit Tourette, der Traumreise mit der demenzkranken Mutter, der Liebesbeziehung zu dritt oder dem assistierten Suizid. Immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Alle Folgen des Nachtcafé-Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.